Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
120, alles Liebe, alles Gute, liebe Zuhörerinnen, wünschen wir beiden euch für das Kalenderjahr 2022. Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen und jetzt legen wir mit voller Power los in dieses neue Jahr und haben so viel auf dem Zettel, lieber Ewald, dass ich gar nicht weiß, wo wir anfangen sollen. Ich grüße dich auf jeden Fall erstmal.
Ja, ich grüße zurück, Michael, die allerbesten Wünsche auch von mir an alle unsere Zuhörer. Eigentlich wollten wir ja diese Woche noch gar nichts machen und uns noch ein bisschen erholen von diesem Jahr 2021, aber es passieren so viele Dinge um uns herum und nächstes Wochenende ist ja auch schon wieder Bundesliga, sofern es überhaupt stattfindet. Haben wir gedacht, naja, wer weiß. Ich habe gelesen, wir haben jetzt endlich in der Bundesliga englische Verhältnisse. Damit meinen die aber nicht die Qualität des Spiels, sondern die Anzahl der Infektionen. Ja gut, also passieren so viele Dinge um uns herum, dass wir gesagt haben, wir starten mal. Also und erzählen euch schon mal ein bisschen was.
Und natürlich gehen wir auch heute wieder komplett in die Analyse, wie das ja unsere Stärke ist und fangen damit gleich an. Die ersten beiden Fragen, die natürlich auf der Hand liegen. Wie war das Double-Out-Verhalten bei Peter Wright? Und hätte er vielleicht in der vergangenen Woche vielleicht doch mehr die 16 trainieren müssen?
Wieso? Der ist doch Weltmeister geworden beim Darts. Du meinst, dass er noch besser beim Double-Out hätte? Also der Hintergrund ist, wir haben beide, ich wahrscheinlich noch mehr, in den letzten Tagen irgendwie, seit dem Viertelfinale gucke ich Darts-WM. Ich habe so gedacht, was ist das, wie Darts-WM? Und dann habe ich da reingeguckt, dann stehen da ein paar tausend oder tausend Leute in so einem Saal. Der eine oder andere hat eine Maske auf. In England ist ja, seit dem Brexit ist ja alles anders. Die haben ja gar kein Corona da.
Das heißt anders auch, glaube ich.
Ja, das heißt auch anders, eine Corona. Die denken wahrscheinlich, dass das ein Bier ist. Und deswegen versammeln die sich da. Ich habe keine Ahnung.
Deswegen trinken die da auch so viel.
Ja, ich meine, das ist klar, die brauchen das, um glücklich zu sein. Aber ich habe mich dann, obwohl ich das befremdlich fand, diese ganze Angelegenheit, habe ich mich fesseln lassen von der Qualität der Leute, die da rumschmeißen. Ne? Natürlich machen die den ganzen Tag nichts anderes. Und ob die Kinder dieser Leute ihre Väter kennen, das weiß ich auch nicht so genau, weil die wahrscheinlich den ganzen Tag vor diesem Kreis stehen. Aber ich fand das super spannend. Also ich habe schon 5, 6, 7, 8 Spiele geguckt. Manchmal bin ich weggegangen, habe mit meiner Frau irgendeinen Film geguckt, irgendeine Serie, bin dann zurück, habe nicht geguckt, wie es ausgegangen ist, habe zurückgespult, das geht ja heute bei der digitalen Welt, und habe mir dann die letzten 2, 3 Sätze angeguckt, das geht ja schnell. Und ich fand, da waren Spiele dabei, das war unfassbar, wie die da, ich meine, das ist ja, das sind ja automatisierte Bewegungen.
Ich gucke mir das ja schon ein bisschen länger an, also ich kenne jetzt nicht alle Jungs da, aber ich habe das Gefühl, die sind noch roboterhafter geworden. Also das geht noch schneller und noch präziser als vor 5 Jahren oder so. Also 180 ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches mehr. Das kommt halt so aus dem Handgelenk.
Das ist dann der Wahnsinn. Und du siehst auch, wenn bei vielen ist das so, die werfen, zum Beispiel gestern das Finale, der Peter Wright gegen, wie heißt der, Smith mit Vornamen, keine Ahnung.
Egal, Bully Boy, glaube ich. Das habe ich ungefähr 80 Mal gehört.
Genau, auf jeden Fall, die werfen das Ding irgendwo hin, knapp drüber, sagen wir mal über der Triple 20, und dann kommen die anderen drei auch knapp drüber. Das ist dann so ein Automatismus. Schmeißt der den rein, den ersten, dann ist der zweite, der dritte oft auch drin. Das ist ja eine unfassbare Präzision, die aber mit dieser automatisierten Bewegung irgendwie zu tun hat. Aber man denkt dann immer, ist ja einfach. Jetzt haben sie noch 20 Punkte, jetzt noch 40, irgendwie, keine Ahnung, Doppel 16, Doppel 18, Doppel 10, keine Ahnung. Ich habe es ja jetzt ein bisschen verstanden, wie es geht. Habe ich auch ein bisschen für gebraucht, weil ich das so selten gesehen habe.
Was ist das erste Jahr gewesen, oder was?
Ich habe früher das ein oder andere Mal schon mal geguckt, aber ich habe mich da nicht so richtig reinbegeben.
Das ist ja so die klassische mittlerweile Beschäftigung von vielen, die halt noch, Beschäftigung ist gleich zu viel gesagt, weil man hängt halt einfach auf der Couch rum,
Genau.
Und lässt sich berieseln. Und das läuft halt stundenlang. Also ich meine, in Deutschland gucken es, glaube ich, mittlerweile, irgendwo habe ich die Zahlen gelesen. Ich glaube, also für Sport 1 ist das der größte Erfolg des Jahres mittlerweile. Ich glaube, die hatten, keine Ahnung, 1,7 Millionen oder sowas, was phänomenal ist für Sport 1.
Ja.
Aber ich glaube, von diesen 1,7 Millionen verstehen 1,4 Millionen nicht so richtig, was da passiert. Also.
Ja, die haben ja jetzt parallel so einen Kurs, parallel bieten sie jetzt einen Kurs an mit wie heißt der, Taylor, der 80-malige Weltmeister, der den Leuten erklärt, dass die Spitze in dem Kreis landen muss irgendwo. Nee, aber es ist spannend. Also ich bin oft gar nicht so schnell mitgekommen mit dem Rechnen. Das musste ich erstmal begreifen und dann blenden die auch nicht so richtig ein, wo ist das Ding jetzt hingeflogen? Ist es in der 17, ja, in der 19?
Sensationell ist halt, wie die innerhalb von Millisekunden in der Regie auch schnallen, wenn die umbauen. Also wenn sie von 19 auf einmal auf, keine Ahnung, 12 gehen müssen, dann hat er sofort die Schärfe drin in dem anderen Feld und weiß das im Grunde schon vorher. Also das ist ja, phänomenal.
Ich hab mich gefragt, wieso weiß der Affe an der Kamera, dass der jetzt unten in die 19 wirft und nicht oben in die 20? Und dann ist mir aufgefallen, dass du, wenn du die Augen auf die Augen irgendeiner, wahrscheinlich steht einer, ich meine, der mit der Kamera steht ja hinter dem, der sieht das ja gar nicht, aber da wird wahrscheinlich einer hinterm Brett stehen und so ein Zeichen machen, oben, unten, auf ja, jeden Fall. Ja,
das sind mehrere, die werden zwei oder drei Kameras von hinten haben und der in der Regie sieht die Totale und entscheidet dann in wirklich im Bruchteil einer Sekunde im Grunde, was jetzt passiert.
Ah ja, klar, du siehst den ja von vorne auch, klar, du siehst ja und dann siehst du, ob der nach unten guckt oder ob der nach oben guckt und dann blenden sie den unteren Teil dieses Dinges ein oder den oberen Teil, also das ist schon spannend, aber ich habe dann immer gedacht, wie können die so schnell rechnen, aber die machen ja ihr ganzes Leben nichts anderes, ne? Also du weißt, 3 mal 19 ist halt 57, 3 mal 7 ist 21 und 2 mal bla bla bla, aber ich fand den Bully Boy, der hat manche Finishes gemacht, wie das so schön heißt. Ab 170 kannst du ja finishen. 3 mal 20, 60, also 60, 120 und dann ins Bullseye. Ich glaube, das ist das einzige, 170, das ist das einzige Ding, wo du ohne Double.
Das ist ja ein Double.
Wieso ist das ein Double?
Nee, der grüne Kreis ist ja das 25er.
Ach, das ist ein
20. Und das Bullseye ist 50, das ist das Rote.
Ach, das ist ja ein Double, du hast völlig recht. Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Ist Doppel 25. Und dann habe ich immer gesagt, was macht der denn? Warum lässt er sich nicht so Zeit wie der Peter Wright? Der Peter Wright, der schmeißt rein, stellt sich hin und dann kommt ganz in aller Ruhe. Ne? Und der stellt sich da hin. Es geht um Leben und Tod, sagen wir mal, im sportlichen Sinne. Dann macht er bopp, bopp, bopp und knapp daneben. Aber das ist so, als wenn ich drei Freischüsse hintereinander
schieße. Also sag mal bei Elfmeter, wollte ich dir noch schicken, hast du diesen Elfmeter gesehen von dem Chinesen?
Nein.
Oder Japaner, das musst du nachher googeln. Es muss Comedy sein.
Was hat er gemacht?
30 Sekunden hat er gebraucht für die Ausführung des Elfmeters. 30 Sekunden.
Was heißt das? Hat er so lange gewartet,
so,
oder?
So Trippelschritt. Das ist natürlich nicht erlaubt. Glückwunsch nachträglich noch an unseren werten Freund dieser Sendung. Patrick Ittrich ist gestern, ich glaube, 43 Jahre geworden oder 42. Ich habe ihn natürlich noch gratuliert. Und er war stolz wie Bolle und das zu Recht, dass er ich habe es noch gar nicht gelesen, im Kicker-Ranking von den Profis zum zweitbeliebtesten Schiedsrichter gewählt worden ist.
Hast du gerade gesagt 43?
Ja, oder 42, ja.
Das erklärt natürlich vieles. Ich vergesse das immer. Ab 45, 47 sind die Schiedsrichter ja raus.
Ja.
Aber ich meine, 42, dann bist du ja quasi, sagen wir mal, intellektuell und charakterlich noch im erwachsenen Windelalter, mehr oder weniger. Deswegen, ja. Wir können ihm ja gar keine Vorwürfe machen.
Nein, ich muss das jetzt mal kurz suchen irgendwie. Auf jeden Fall. Und ich finde auch zu Recht, hat er sich sehr darüber gefreut, dass ihn die meisten Profis sehr gerne als Schiedsrichter auf dem Platz sehen und gut mit ihm umgehen können anscheinend.
Ja, aber das ist ja super wichtig, das zeichnet Patrick und andere Schiedsrichter ja auch aus, dass die Kommunikation viel besser geworden ist.
Ja, aber woran liegt denn das? Weil er mit uns natürlich sehr häufig gesprochen hat, weil er es gelernt hat, ne?
Ja, bei ihm jetzt ja, bei dem anderen nicht. Bei den anderen war es nicht nötig. Es gibt ja auch andere, die sehr gut kommunizieren. Die werden andere Mentoren gehabt haben, ohne unsere tatkräftige Unterstützung und Hilfe und ohne dieses dauernde Kommunikationsprogramm, wo er lernt, eben auch konfliktive Themen halbwegs sozialverträglich rüberzubringen und nicht nur wie ein Polizist quasi die Handschellen rauszuholen.
Ich habe noch einiges aufzuarbeiten, sehe ich hier. Aber gut, die Woche fängt ja erst an.
Hörst du mir eigentlich zu, wenn ich
ja,
so...
Ja, natürlich. Ich höre ja, die ganze schon. Zeit zu. Wie immer.
Nein, du hast überhaupt nicht zugehört. Du hast weggeguckt. Das ist ja, das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil, aber ich sehe ihn ja. Ich versuche etwas zu beschreiben und er blättert in irgendwelchen Zeitungen, blickt so weg, guckt nach da, zeigt mir seine Heizung, hoffentlich liegt da nicht wieder ein dreckiges HSV-Shirt hinten drauf. Ist egal. Also Darts WM war auf jeden Fall beeindruckend. Das war ein Highlight und ich fand auch diese Szene am Ende, wie der, ich meine, wie alt ist der Bully Boy? Der ist doch in den 30ern noch. Der ist doch noch keine 40, oder? Die kleine Kind.
So, ich hätte jetzt eher gesagt, der ist noch nicht mal 30, aber das recherchiere ich nebenbei, wenn du weiterredest, knallhart.
Er hatte auf jeden Fall zwei kleine Kinder da gehabt, die er ganz lieb begrüßt hat und seine Frau vor dem Ding. Und das war jetzt das zweite Mal nach 2019, wenn ich das richtig erinnere, dass er im WM-Finale
31.
ist. So, und verliert und weint hemmungslos. Du hast das gesehen, wie enttäuscht er war. Am Ende hat er sich sogar umgedreht und hat, um sein Gesicht nicht zu zeigen, und hat gegen die schwarze Wand geweint. Und das hat der Peter Wright natürlich mitbekommen und konnte während eines Interviews sich gar nicht so drauf einlassen und freuen. Das fand ich sehr sympathisch. Auch hinterher, wo sie dann zusammen vor der Kamera standen beim Interview, hatte er sehr schöne Worte, glaube ich, für ihn gefunden. Und das war eine sehr menschliche Regung, weil vorher habe ich so manche gesehen, die fast gar nicht miteinander umgehen wollten. Vielleicht auch aus Angst vor, keine Ahnung, sich anzustecken. Man ist weggeblieben, man hat sich der ein oder andere... auch mit den anderen Offiziellen, da war sehr viel Distanz, wobei ich mich frage, ob das wirklich nötig ist, wenn ich in einem Riesensaal ohne Maske mit 100.000 Leuten bin, ob ich dem da jetzt noch die Hand schüttle oder nicht. Das spielt, glaube ich, dann auch keine Rolle mehr. Aber ich fand diese Situation, wenn man jahrelang Leistungssport betrieben hat, dann weiß man, was für ein Druck das oft sein kann. Und so ein Einzelsportler ist natürlich nochmal was anderes. Mhm. Da kann ich mich nicht in einer Mannschaft fallen lassen und rechts und links Unterstützung haben, sondern ich muss funktionieren. Und dieses, was du gesagt hast, roboterartige, maschinenmäßige, wie die Dinger da reinwerfen, das ist unfassbar. Aber dass der Druck dann abgefallen ist von dem Smith und der dann hemmungslos geweint hat, ich denke nicht, dass das nur was damit zu tun hat, dass er jetzt nicht Weltmeister geworden ist, sondern du kannst dir keine Emotionen erlauben eigentlich. Ne? Und wenn du sie dir erlaubst, dann bist du raus. Am Ende hat er ein bisschen Nerven gezeigt und konnte dann nicht mehr seine 3 Sekunden Darts, bop, 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 die sind dann eben nicht mehr reingeflogen. Ne? Das ist, aber es hat gemenschelt, aber ich vergesse bei all dem natürlich auch nicht all die anderen. Das ist ja in unserem Sport auch so. Mich stört das immer so, dass man immer nur the winner takes it all, wie das so schön heißt im Englischen. Und das ist bei mir für mich nicht so. Ne? Also das sind alles Top-Athleten, Top-Leute, gut athletisch.
Einige sind athletisch beim Dart. Die meisten nicht.
Ja, das ist natürlich, ich meine, wenn du da jetzt eine Tracking-App anschließen würdest an die Uhr, dann würdest du relativ wenig Schritte sehen, nach rechts, nach links, zurück. Das ist natürlich schon klar. Vielleicht brauchen sie auch so ein gewisses Gewicht, um in sich zu ruhen. Ich habe keine Ahnung. Also ob das immer so gesund ist, ist was anderes. Aber das ist eine unfassbare Konzentrationsleistung. Naja, also ich war beeindruckt. Aber es hat natürlich mich auch so ein bisschen befremdet, wie ja, unvorsichtig man eigentlich ist. Obwohl man sagt, die sind alle, keine Ahnung, sind die alle geimpft, müssen die alle...
Hey, natürlich, aber das haben wir ja schon 100 Mal besprochen. Klar sind die geimpft und auch noch getestet, aber welche Tests sind richtig, welche nicht?
Ja, wir wissen ja mittlerweile, dass trotz Impfung und Testung du dich anstecken kannst und du es verbreiten kannst. Das bedeutet, geimpft zu sein, heißt ja nicht, dass du es nicht bekommen kannst. Das schützt dich nur vor schweren Verläufen. Und so ein Event kann auch ein Spreader-Event sein, selbst wenn diejenigen, die da drin sind, vielleicht nicht in Gefahr sind. Die meisten jedenfalls nicht, wenn sie gut geimpft sind und geboostert und keine Vorerkrankungen haben. Aber sie können sich trotzdem, keine Ahnung, wenn irgendeiner es hat, dann kannst du dich trotzdem durch diese Nähe infizieren und es nach draußen tragen und dann können es wieder andere bekommen. Also es ist ein Wahnsinn alles.
Nein, wir leben irgendwie in einer wirklich verrückten Zeit. Dann siehst du halt das, auch ja irgendwo diese Begeisterung, die greift man dann ja auch. Dann siehst du was aus der Premier League, wo alles voll ist. Und dann gehen wir auf den Freitag zu und wir bewegen uns dann wieder Richtung Geisterspiele mit dem Auftakt Bayern gegen Gladbach am Freitagabend. Also es ist alles crazy.
Ja, es ist verrückt. Also vielleicht müssen wir, bevor wir jetzt in die Analyse einsteigen, muss ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass Michael eben schon wieder rumgeweint hat. Ich kann nicht, ich habe so lange Fernsehen geguckt, irgendeine neue Serie in der Mediathek angefangen. Also ich muss sagen, meine Frau und ich, wir gucken jetzt in dieser Corona-Zeit so viel Fernsehen wie in unserem ganzen Leben vorher noch nicht. Das muss man eingestehen. Das sind natürlich auch tolle Sachen dabei. Wenn ich nicht mehr nach Frankreich, Holland, Schweden, Norwegen reisen kann, dann gucke ich mir irgendwelche Krimis an, die in den Gegenden spielen und lerne auf diese Art und Weise auch. Also manche Filme gucken wir nur, weil wir die Gegend schön finden. Dann sagen wir, guck mal da, boah, toll, auf der Insel da und in Norwegen, in der Bretagne, überall. Du kannst ja wirklich tolle Bilder sehen. Ich liebe das. Aber gestern, ist es auch wieder spät geworden. Aber da musst du nicht rumweinen. Aber du bist ja auch noch jung.
Ich habe auf jeden Fall schon wieder was gelernt in diesem Jahr. Okay. Ich habe schon wieder was gelernt.
Was hast du gelernt?
Ja, man darf sich nicht immer ein festes Bild machen von jemandem. Also es geht um die Serie Schneller als die Angst. Sensationell. Also wir sind ja hier kein Tippgeber für Fernsehen und Serien, aber die hat mich echt gepackt. ARD Mediathek. Und der Hauptdarsteller oder einer der Hauptdarsteller ist dieser Stuttgarter, wie ich finde, recht glatte, habe ich auch jahrelang nicht geguckt. Tatortkommissar. Du kennst ihn natürlich, Peter. Nee, Quatsch. Wer ist er? Felix. Felix Klare. Der mir nie besonders aufgefallen ist, sehr hübscher, gut aussehender Mann, aber ich fand ihn da mal relativ langweilig und ich habe die auch nie mehr geguckt, die Stuttgarter Tatorte, weil die mir einfach zu boring waren. Und dann hat der da wirklich eine sensationelle Leistung rausgehauen als Schauspieler. Ich glaube, 6 Teile waren es. Unfassbar gut gespielt. Und das zeigt mir, nicht abhaken, nur weil er in einer bestimmten Rolle vielleicht auch gar nicht anders kann, als so wie er da halt spielen muss. Keine Ahnung.
Ja, ich habe im Laufe der Zeit gelernt, dass die Schauspieler jetzt nicht machen, was sie wollen, sondern dass sie auf der Basis eines Drehbuchs und den Anweisungen eines Regisseurs bestimmte Rollen verkörpern. Aber ich muss zugeben, dass ich bei manchen Schauspielern dann manchmal zweifle, ob das wirklich vielleicht doch tatsächlich Arschlöcher sind, wenn sie bestimmte Rollen spielen. Der spielt das doch gar nicht. Der ist doch so. Aber es ist, also wir haben wirklich gute Schauspieler. Und ich kannte den Felix Klare schon länger, weil ich öfters Stuttgarter Tatort gesehen habe, aber er hat auch andere Rollen gespielt. Ich kann mich an einen Film erinnern, wo er, glaube ich, unter Verdacht stand, irgendwas gemacht zu haben. Ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen. Er soll, keine Ahnung, ob er einen Mord begangen haben soll. Das war auch eine sensationelle schauspielerische Leistung. Und ich kann das nachvollziehen. Und ich habe vorgestern den Stuttgarter Tatort mit ihm und Richie Müller gesehen. Da hat er mir auch schon sehr gut gefallen. Und gestern Abend haben wir dann den zu ähnlicher nachtschlafender Zeit wie du den Dortmunder Tatort gesehen. Und da muss ich sagen, ich braucht es manchmal ein bisschen härter. Der Tatort hat sich mittlerweile schon angenähert. Es gibt manche Tatorte, wo du dich anguckst und fragst, wann passiert denn gleich mal was? Das hat sich schon, da ist schon vieles besser geworden, muss ich ehrlich sagen. Richtig tolle Filme gibt's da. Aber manche Dinge stören mich. Und gestern Abend habe ich meine Frau wieder zugequatscht am Ende. Ich dachte, das war ein toller Tatort, muss ich ehrlich sagen. Die Dortmunder sind ja auch kurz vorm Wahnsinn da, dieses Team. Das Team gefällt mir, aber die stehen alle kurz vorm Wahnsinn so ein bisschen. Und das können die auch nicht nur dem Regisseur in die Schuhe schieben. Aber da ging es um einen Mord auf der Basis von Veruntreuung von Geldern. Das heißt, da hat irgendein Arschloch hat eine Firma gegründet und hat irgendwelche Fonds, hat ein Schneeballsystem aufgebaut und Gelder eingesammelt von reichen Leuten bis zum Abwinken. Irgendeine Bank hat mitgespielt und irgendwann hat der Typ von der Bank gemerkt, Moment mal, der investiert das ja gar nicht wirklich in Immobilien, das ist Fake. Und die Leute, die neu hinzukamen, bekamen dann aus den neu akquirierten Geldern ihre Ausschüttung. Das ist das Schneeballsystem. Ich habe keine wirklichen Einnahmen, sondern ich finanziere die Ausschüttungen aus. So, und das hat irgendeiner rausgekriegt und dann ist es zu einem Mord gekommen, eines Mitarbeiters dieser Firma. Ich erspare jetzt die Details, das ist nicht ganz so einfach, das jetzt zu erklären. So, das wurde dann aufgeklärt, wer jetzt wen ermordet hat. Hinterher sind die Richtigen verhaftet worden. Aber was mich total genervt hat, ist, dieses oberdreckige Arschloch, dass diese Investmentfirma gegründet hat, die Gelder veruntreut hat, in eigene Immobilien gesteckt hat, was weiß ich, Schmiergelder rechts und links verteilt hat, den Bankboss dazu gebracht hat, ihm 2,5 Millionen Euro zu geben, um andere ruhig zu stellen, sonst ist er, weil der hat das noch nicht mal unterschrieben, das hat immer nur der Banktyp gemacht. Dieser Typ, das haben die dann rausgefunden und dann war plötzlich die Steuerfahndung da im Haus. Aber ich möchte mal gerne, dass nicht nur diejenigen, die irgendeinen abstechen, hinterher im Gefängnis landen, sondern ich möchte mal sehen, was passiert denn jetzt mit diesem Oberarschloch? So ein Typ, der die ganze Welt, das sind die Typen, die unsere ganze Welt kaputt machen. So, den siehst du dann, wie der da ganz feist steht, musste dann zwar ertragen, dass die Leute in seinen Laden kamen mit die gesamte Steuerfahndung, aber du erfährst nichts darüber. Da kannst du jetzt mit schlafen gehen, da kannst du jetzt mit ins Bett gehen.
Was hättest du dir denn gewünscht?
Was ich mir gewünscht hätte, das kann ich dir ganz genau sagen. Das könnte ich jetzt ganz explizit beschreiben, bis ins kleinste Detail. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Horrorfilme noch zu Rate ziehen, aber solche Typen, die alles kaputt machen, die Existenzen vernichten, ich weiß nicht was alles. Also ich würde gerne mal sehen, dass der eine oder andere Tatort so eine Geschichte zu Ende erzählt. Und das habe ich ja schon öfters gesagt, dass mich das stört. Ich weiß nicht.
Bitte keinen Aufruf zur Gewalt jetzt.
Nein, ja, aber nein. Ich habe das Gefühl. Ich gucke natürlich mehr deutsche Produktionen als jetzt in der ganzen Welt. Aber ich habe das Gefühl, dass in anderen Ländern man schon mal eher das Gefühl hat: Jawohl, dem geht irgendwann mal geht's dem an den Kragen. Ich halte jetzt durch bis zum Ende des Films und dann ist er da und dann möchte ich nochmal den Blick sehen, wenn er, verstehst du, wenn er einfährt und wenn, ich habe keine Ahnung. Nein, du kannst dich bei vielen deutschen Produktionen, kannst du, sag mal, wie beim Spiel, 89 Minuten schieben die Arschlöcher sich die Kugel hin und her, die Bösen machen 89 Minuten, verstehst du, was sie wollen.
Ich verstehe deinen Hass, ich verstehe ihn ein bisschen.
Und in einer Minute wird vielleicht einer verhaftet und die ganz großen Drahtzieher noch nicht mal. Und da würde ich mir wünschen, aber vielleicht schreiben wir die Drehbücher demnächst mal selber. Mal gucken,
ob wir was verändern. Apropos Drehbuch, ich habe noch was Gutes gesehen. Sag mal, ich fühle mich fast, als wenn ich noch bei der ARD angestellt bin. Noch was aus der ARD-Mediathek. Wirecard-Dokumentation, 90 Minuten lang ungefähr. Sensationell.
Okay.
Ich hoffe, du bist da nicht investiert gewesen, wie es so schön heißt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ohne Worte. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und bis auf den Boss, der mit Sicherheit auch mit drin hängt, da muss man ja vorsichtig sein, was man sagt, weil wenn man sich da ein bisschen genauer äußert, dann hat man gleich irgendwie irgendwelche Anwälte an der Hacke. Aber die meisten von deinen zitierten Dreckschweinen, die sind abgetaucht. Die sind irgendwo auf dieser Welt. Ja, ob die dann da noch in Weißrussland sind, wo sie vermutet werden, oder in Südamerika oder wo auch immer, weiß keiner. Und da wird im Gerichtssaal, wenn die irgendwann doch mal gefasst werden, glaube ich, auch ein Metalldetektor aufgestellt werden müssen, weil da werden einfach auch ein paar Existenzen in Deutschland einfach dran zugrunde gegangen sein, weil sie da investiert haben.
Ja, genau so. Das, da hast du völlig recht. Also ich meine, wir wissen alle, dass oder es gibt viele Beispiele dafür, dass diejenigen, die Wirtschaftskriminalität betreiben im großen Stil, oftmals nicht so drangehängt werden, als diejenigen, die hier um die Ecke irgendeinen Laden überfallen. Da sind wir alle da und ist sicherlich auch einfacher, diese Leute zu stellen, aber da fehlt so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit manchmal. Keine Ahnung, ob man sich dann freikaufen kann, ob man Leute bestechen kann oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir noch viel zu tun, sehr, sehr viel Arbeit. Und obwohl ich relativ unzufrieden dann mich der Nachtruhe überlassen habe, habe ich...
Konntest du schlafen?
Ja, so mehr oder weniger. Ich bin mehrfach aufgestanden, wie Martin Pickenhagen schon mal in unserem Gespräch gesagt hat, da muss der Doofmann auch noch, jetzt bist du schon so alt, jetzt musst du nachts noch raus, weil du pinkeln musst. Also Pickel, dem habe ich schon einen zurückgegeben dafür, aber er hat ja nicht Unrecht. Also ich wollte eigentlich was anderes sagen, obwohl ich relativ unzufrieden aufgrund der letzten nicht vorhandenen Minuten dieses Tatorts eingeschlafen bin, habe ich hier heute Morgen gesessen und jammere nicht rum, dass ich mich nicht konzentrieren kann und dass ich mit meinem Hund raus muss.
Das geht nicht um Hund raus, du hast doch gar keine Vorstellung, was so ein Tier für Veränderungen durchmacht im ersten Jahr.
Ja? Okay.
Es ist Wahnsinn.
Kann er schon sprechen?
Dann fängt wieder an, in die Wohnung zu pinkeln auf einmal, weil jetzt die Pubertät kommt. Hast du ein halbes Jahr Ruhe, geht das auf einmal wieder los.
Oder hat er deine Puschen angefressen oder ja, was?
Natürlich, das auch. Und noch vieles mehr.
Ja, das ist alles eine Frage der Erziehung. Gell? Da habe ich ja kein Mitleid. Da musst du halt mal gucken. Ne? Ja,
ich weiß noch genau, wie du bei meinem letzten Hund immer begeistert warst, wenn ich gesagt habe, hier Elli, du musst noch mal pischen. Dann hat sie das gemacht.
Ne? Ja, das ist für mich der absolute Höhepunkt gewesen. Also in dem Moment habe ich gedacht, du bist der typische Hundebesitzer, der sich den Hund hält, weil sonst keiner auf ihn hört.
Das war das Einzige, was geklappt hat.
Ich habe keine Ahnung, wo das war. Wir gehen mit dem Hund irgendwo um die Ecke. Und dann spricht der die Elli an. Elli, ne?
Ja, wir haben die mit ins Studio genommen damals.
Wir haben die mit ins Studio genommen. Das hat zu dem... Elli, du musst jetzt pinkeln. Da dreht der Hund sich um und geht pinkeln. Da habe ich gedacht, habe ich irgendwas verpasst? Ist das ein Alien? Kann die Deutsch? Wahrscheinlich sind das die Zischlaute oder ich habe keine Ahnung. Also, naja, ist egal.
Das so. Klappt jetzt auch so semi bis jetzt, aber gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
So, jetzt haben wir eine sehr lange Vorrede, schon 30 Minuten und sind immer noch nicht zum Kern der Problematik vorgedrungen.
Was ist das denn?
Ja, keine Ahnung. Wir haben ja gesagt, einige Dinge sind passiert. Ne? Also ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Das eine ist, in der Bundesliga haben wir jetzt langsam englische Premier League-Verhältnisse. Ich würde mir wünschen, dass wir auch nur ansatzweise an die Qualität der Premier League herankommen. Das kriegen wir nicht hin.
Ich habe auch wieder ein bisschen was gesehen die letzten Tage. Schon ganz gut, ne?
Chelsea-Liverpool. Kann man nicht anders sagen, ja. Also ich habe, was habe ich gesehen? Arsenal, Man City, wo Arsenal wirklich sehr, sehr
unglücklich. Ja, hast du das eigentlich dir nochmal angeguckt? Ich habe es dir ja geschickt, da können wir noch kurz drüber reden. Ich finde, Granit Xhaka hat was Neues erfunden. Das gleichzeitige Festhalten des Gegners und den anderen Arm hochheben, ich mache nichts. Ja, es war natürlich insgesamt eine Schwalbe. Wir reden über ein Foulspiel, dass es wirklich kein wirkliches Foulspiel war, aber es gab einen Elfmeter. gegen Arsenal. Ewald guckt sich das Ganze jetzt noch mal kurz auf dem Handy an.
Ja, jetzt sehe ich, er hat eine Hand am Trikot und mit der anderen hebt er und ich mache nichts.
Das ist sowas bescheuert, das habe ich noch nie gesehen.
Ja, es ist trotzdem, klar, es ist dumm, aber ich habe trotzdem, hätte ich jetzt keine Elfmeter dafür gegeben, weil.
Na, vor allen Dingen, er macht es ja eigentlich gut, das, was du gesagt hast, so, der Gegner versucht nur in den Abwehrspieler reinzulaufen und will dadurch den Elfer provozieren. Ja. Und der Xhaka macht es eigentlich gut, indem er so einen halben Schritt zurück macht und den Bernardo Silva im Grunde ins Leere laufen lässt. Und der macht eine Schwalbe. So, wenn er, ja. Aber wieso ja, hält er den mit dem linken Arm fest?
Keine Ahnung. Ja, das ist so ein Reflex wahrscheinlich, unbewusst. Aber er macht keinen Foul. Aber der Bernardo Silva läuft mit seinem linken Bein gegen das Schienbein von Xhaka, da kann Xhaka aber nichts für. So, und er muss auch deswegen nicht hinfallen, aber das hat er natürlich sofort genutzt. Wenn er ihn jetzt nicht festgehalten hätte, glaube ich, oder wenn seine Hand nicht, das, man kann das sehen, dass das Trikot
genau. So ein bisschen deswegen, in seinem. Das ist doch die klassische VAR-Geschichte wieder gewesen. So, der genau. VAR sieht, der hält das Trikot 3 Sekunden in Slow-Mo, das haben wir auch nicht vergessen. Ne? In Realgeschwindigkeit war das 1 Sekunde. Ach, genau. Aber so. Du siehst halt 3 Sekunden ein sich dehnendes Trikot und dann hat er ja im Grunde als VAR auch keine andere Wahl. Der fragt ihn, hast du gesehen, dass er den gehalten hat?
Also Arsenal hat in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Ich habe jetzt nicht alles gesehen, aber mein Sohn ist ja seit langen, langen Jahren, seitdem ich ihn früher mal in den 90er Jahren nach England geschleppt habe, waren wir öfters in den Stadien dort.
Zu alten Highbury-Zeiten.
Genau. Oh. Ist er ein unbelehrbarer, was heißt, ist ja Quatsch, Arsenal war ja immer gut, ein unglaublicher Arsenal-Fan. Und ich habe das gar nicht so gemerkt. Die haben in den letzten Wochen sind die richtig aus der Höhle gekommen und haben viele gute Spiele gemacht. Und auch in dem Spiel gegen Man City waren sie klar besser, muss man schon sagen. Auch wenn Man City natürlich immer gut ist. Aber durch diese rote Karte letzten Endes, Elfmeter, vorher gelb, danach nochmal gelb, dann waren sie, glaube ich, 30, 40 Minuten
in Unterzahl. Das kam danach. Also das war im Übrigen, auch da sieht man, was wir alles immer als für völlig normal und gegeben hinnehmen. Der Regisseur hatte in dem Spiel einfach mal einen schlechten Tag. Das fällt uns in 100 Spielen maximal einmal auf. So, da waren 3, 4 Schlüsselszenen, die man im Fernsehen einfach nicht sehen konnte, weil der jedes Mal in der falschen Situation war. Ja. So, da war die VAR-Entscheidung, Elfmeter oder nicht, dann ist er irgendwo auf dem falschen Knopf an der Auswechselbank. Und wir als Kommentatoren zum Beispiel, wenn wir hier in Deutschland sitzen, wir sehen genau das, was die Zuschauer zu Hause auch sehen. Das heißt, du hast gar keine Chance, irgendwas zu beurteilen. Dann hörst du einen Pfiff und dann weißt du eigentlich schon, okay, wahrscheinlich ist es jetzt 11 Meter, aber du siehst es nicht. So, und dann kommt so eins zum anderen. Also die Nummer voll in die Grütze gefahren. Und dann kommt die gelb-rote Karte, wo du auch überhaupt gar nichts gesehen hast.
Also ich war auch irgendwo anders. Genau, ich war auch beschäftigt, ich konnte das nicht die ganze Zeit konzentriert gucken, aber ich habe dann auch nicht mehr recherchiert, aber du hast es mir ja gesagt, ich habe es bis jetzt nicht gesehen, was da wirklich passiert ist, aber das war sehr super schade, weil durch diese Unterzahl dann Man City natürlich nach vorne gekommen ist und dann ganz am Ende noch in irgendeiner blöden Szene das Spiel gewonnen haben. Das war nicht verdient, muss man sagen, aber auch dieses Spiel, auch das Spiel Chelsea-Liverpool und eine ganze Reihe von anderen Spielen, die ich in den letzten Wochen mal so gesehen habe. Das war die einzige Liga, wo ich dann mal reingeguckt habe jetzt über Weihnachten. Wissen wir ja alles, Boxing Day. Die Qualität, die du da siehst, die Intensität, die du siehst, das ist schon etwas ganz Besonderes. Natürlich darf man jetzt nicht vergessen, Chelsea, Liverpool, Man City, Tottenham, habe ich auch ein Spiel gesehen. Was haben wir noch? Arsenal und wie sie alle heißen, Man United. Das ist natürlich, die haben ein Presupuesto, wie der Spanier sagen würde, ein Etat, der seinesgleichen sucht. Und natürlich ziehen die da Trainer, Spieler an aus aller Herren Länder. Das darf man nicht vergessen, dass die auch andere Möglichkeiten haben. Aber es ist trotzdem auch eine andere Intensität. Das ist schon, diese Spiele dann zu gucken, ja, bist du schon gefesselt, das muss man sagen. Also das war schon wahnsinnig, auch wenn, wenn ich diesen ganzen Spielplan der Premier League für geisteskrank, das ist für mich geisteskrank, die haben sie nicht mehr alle. Ich meine nicht nur, dass sie schon in 38 Spiele haben statt 34, weil sie eben 20 Leute sind. In der zweiten Liga haben sie 24 Leute, da haben sie schon mal 46 Spiele, das ist total daneben. Da haben sie noch zwei Pokalwettbewerbe. Es soll auch Spieler geben, die in der Champions League beschäftigt sind und andere, die in den Länderspielpausen auch noch für die Mannschaften spielen. Also im Grunde genommen, und dann auch Weihnachten natürlich auch, logisch, machen wir Boxing Day, zweiten Weihnachtsfeiertag.
Naja, und dazu kommt ja noch, wir sind in der Corona-Zeit, was da ja auch eine ganz große Rolle momentan spielt, wie du gesagt hast, da fällt ein Spiel nach dem anderen aus. Mhm. Dann kommen die Spieler zurück aus Corona oder aus Verletzung, müssen gleich wieder ran.
Ja.
Und das finde ich das Geilste an der ganzen Nummer, die dürfen nur dreimal wechseln.
Ja, genau.
weil sie es selbst entschieden haben.
Genau so, das habe ich mir ja auch aufgeschrieben. Ne? Das ist, das sind so viele Dinge, Wiederholung von Cup-Spielen, wenn es unentschieden ist, anstatt dass du mal ein Elfmeterschießen reinbaust. Ich weiß nicht, ist es FA Cup, ist es der andere Liga Cup?
Beim Liga Cup haben sie es abgeschafft für diese Saison. Da sind sie, glaube ich, dran, das für nächste Saison auch dann so zu bewerten. Herr Rangnick hat den Vorschlag gemacht, den Liga Cup abzuschaffen. Ja, da ist er nicht der Erste und wird auch nicht der Letzte sein, aber da können sie lange warten.
Ralf, ich respektiere ihn sehr, aber es ist schon... Er ist eine Woche da und erklärt den Kleinen, wie die ganze Sache zu laufen hat. Hätte ich ihm gewünscht, dass er sich so ein ganz kleines bisschen zurückhält. Er hat natürlich von der Sache her recht, aber wenn ich gerade neu da auflaufe, dann fange ich nicht gleich an zu sagen, ihr Vollidioten. Aber ist egal, er hat recht, er hat völlig recht. Wiederholung, ich kenne das aus Spanien, das ist, glaube ich, bis heute noch so, dass da Spiele auch wiederholt werden. Also es war auf jeden Fall die ganzen Jahre immer so. Die Anzahl der Spiele und über Weihnachten durchziehen und es ist ein Wahnsinn. Und dann auch nur dreimal wechseln können, das ist einfach nur, das ist krank. Anders kann ich das nicht bezeichnen. Und du siehst ja, ich habe jetzt eine Reihe von Spielen auch gesehen, wo Leute jetzt nicht nur wegen Corona nicht dabei waren, sondern wo sich auch Leute muskulär verletzt haben.
Fast jedes Spiel ist einer dabei.
Genauso ist das. Du siehst, er greift sich hinten rein oder macht irgendeinen langen Schritt bei dieser irrsinnigen Intensität, die du hast und schon ist wieder einer draußen. Ne? Also ich kann die Trainer verstehen, ob das Pep ist, ob das Thomas Tuchel, ob das Kloppo ist und auch die alle anderen. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt dazu sagen, aber irgendwo ist, es muss auch noch ein Leben neben dem Fußball geben, auch für die Spieler selber und auch für die Trainer. Ich meine, du kannst natürlich sagen, hier, die verdienen so viel Geld, jetzt müssen sie, es ist einfach, ja, irgendwie haben die Engländer es drauf, aus jeder Geschichte eine derartig hochkapitalistische Nummer zu machen, so wie wir es bei der Industrialisierung auch erlebt haben. Da müssen wir noch mal einen draufsetzen, noch und noch. Warum kann man nicht sagen, wunderbar, wir haben hier eine Top-Liga, wir haben die besten Spieler der Welt hier, wir können das Produkt auch mal ein bisschen aufwerten. Nein, wir müssen noch ein Spiel und noch ein Wettbewerb und noch mal und auch noch Weihnachten spielen. Ich weiß nicht, was die sonst Weihnachten machen.
Naja, gut, ich glaube, an dieser Tradition wirst du nichts verändern können. Und ich finde, da gibt es auch Argumente für dazu sagen, das ist okay. Ob du jetzt am 26., 27., 28., 29., 30., 31. ersten Spiel musst, ist vielleicht noch eine andere Frage. Aber ich denke, der Boxing Day, also den werden wir immer sehen, den werden wir nicht abschaffen. Und wie gesagt, ich finde, da gibt es sogar Argumente zu sagen, das ist eine ganz gute Sache, alles, was dazwischen und danach passiert.
Ja, Weihnachten ist ja auch uninteressant. Ich meine, wir sind ja auch dabei, durch die Globalisierung und Internationalisierung unserer Gesellschaften. Also wir machen ja auch nicht mehr St. Martin, das ist das Lichterfest, die Kreuze in den Schulen werden abgenommen. Das machen wir so wie auch in Arabien. Da wird auch, wenn du ich möchte gar nichts mehr dazu sagen. Das ist einfach nur lächerlich. Ich meine, das ist auch eine Despektierlichkeit. Aber vielleicht spielt das in England keine Rolle. Mach ja sein.
Das gehört zum Fest dazu. Das kann man auch akzeptieren.
Das gehört zum Fest dazu.
Ja,
ja, macht ja sein.
Aber die feiern 24., 25. und freuen sich dann auf Boxing Day.
Ja, aber es gibt ja noch ein paar mehr. Ich habe ja mal gearbeitet in dem Fußballgeschäft. Es gibt ja auch Spiel. Ne? Es gibt Trainer, es gibt Spieler, es gibt Vereinsverantwortliche. Ich meine, wenn in dem Moment, wo ich am 26. spiele, dann werde ich nicht am 24. oder am 25. Bei der Familie sein, sondern keine Ahnung.
Am 24. schon, ne? Am 25. wird es ja schwierig.
Ja, wie auch immer. Komm, die sollen machen, was sie wollen, aber es ist für mich ist das einfach too much. Das ist eine irrsinnige Qualität. Wunderbar, da freuen wir uns auch, freue ich mich drüber, habe ich ja eben gesagt, das kann man mit der Bundesliga auf dem Niveau nicht vergleichen, aber ich finde es, die Belastung und dieser Dauerstress, wenn ich mir Liverpool angucke, die fast immer mit denselben Leuten spielen, ne, und was die leisten, was die da machen und tun, und ich wiederhole mich gerne, wenn ich dann den einen oder anderen Kommentator höre, der sagt, ich kann jetzt gar nicht erkennen, dass Liverpool, ich weiß nicht, welches Spiel das war, wo sie irgendwie gegen Chelsea oder was oder irgendwie, diesen letzten Biss kann ich jetzt gar nicht erkennen. Und dann denk ich mir, ja, also bei dir sehe ich den letzten Biss schon lange nicht mehr.
Hey.
Ja, ich weiß, keine Kollegen Chelsea. Nein, für mich ist es krank, das nicht zu sehen, auch wenn ich als Kommentator davon lebe, dass ich über Fußball berichte, muss ich irgendwann mal auch mal einen Schritt zurücktreten und sagen, Moment mal, alle drei Tage spielen die das ganze Jahr über, fahren nach hier, nach da, nach dort. Das hat nichts mit der Kohle zu tun, die du verdienst. Mhm. Aber dann quasi von den Spielern in jeder nur denkbaren Phase zu erwarten, jetzt müssen sie aber so richtig mal durchstarten und was ist denn hier, was ist da? Also das ist albern, tut mir leid. Also da würde ich mir wünschen, dass man mal so ein bisschen sagt, ein bisschen Verständnis hat und dann auch noch in Spielen, wo der Gegner, welche Mannschaft war das? Leicester Liverpool.
Das mein Dad ist euch drüber aufgeregt. Ja, und trotzdem möchte ich kurz einschieben, alle meiner Kollegen haben das schon auf dem Schirm, was die Belastung betrifft. Aber du kannst ja nun dich auch nicht hinsetzen und sagen, ja, heute müssen wir mal Verständnis haben, ne? Ist jetzt das 76. Spiel für Liverpool. Ist halt so.
Das meine ich damit nicht. Ich meine, wenn ich sehe, dass eine Mannschaft nicht mit letzter Energie spielt in einer gewissen Spielphase, dann erwarte ich nicht, dass man darüber hinweggeht. Aber ich erwarte, dass man es einordnet. Ich kann das vorwurfsvoll sagen. Ich kann sagen, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Oder aber ich sage, vielleicht hat das jetzt auch schon was mit der Belastung zu tun. Und diese Leute spielen jetzt alle drei Tage. Ralf Rangnick hat die Tage gesagt, ich habe noch nie einen Spieler gesehen im Alter von 36 Jahren wie Cristiano Ronaldo, der derartig fit ist und so an sich arbeitet. Das ist aber auch ein Monster, der den ganzen Tag nichts anderes macht.
Ja, aber es scheint mit dem Monster auch nicht mehr so zu funktionieren. Gestern haben sie ja zum ersten Mal verloren zu Hause gegen Wolverhampton. Und von Ronaldo war wohl nicht bis gar nichts zu sehen.
Ja, damit hast du dich eingereiht in die Reihe deiner Kollegen, was ich gerade gemeint habe. Mit Ronaldo ist, ja, da soll er aufhören. Das ist doch nicht dein Ernst, hast du gesagt, mit Ronaldo ist es auch nicht so weit her, weil er gestern mal verloren hat. Das meine ich damit.
Das geht doch nicht darum, ob er gestern mal verloren hat, sondern es geht darum, selbst wenn Ronaldo, ja, der Vorzeige, Supergott, den du ja auch gerne mal hochhebst und das Rangnick ja auch getan hat. Ja, wenn selbst da empty ist gegen Wolverhampton. Was nun?
Ja, nein, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich wollte sagen, dass Ralf gesagt hat, ich sehe kein Problem darin, dass Ronaldo auch dreimal in 8 Tagen spielt, weil er so unfassbar an sich arbeitet und in einer körperlichen Verfassung ist, was er noch bei keinem Spieler in dem Alter gesehen hat. So, aber das ist jetzt auch eine Ausnahme und Ronaldo ist jetzt auch unverdächtig, dass er, sagen wir mal, rauf und runter rennt bis zum eigenen 16er, dort die Bälle erkämpft. Ist ja vom Spielertyp her ist es ja eher ein Finisher. Der wird auch seine Meter machen, das will ich ihm jetzt gar nicht absprechen. Ich weiß gar nicht, was für eine Laufleistung er hat, aber Ich wollte damit nur sagen, dass das sicherlich auch eine Ausnahme ist, wenn ich vorne im Sturm spiele und nicht permanent in der eigenen Hälfte rumturne, dann geht das auch. Aber am Ende des Tages ist das, ja, weiß ich nicht, ist das für mich too much, was die von den Spielern dort verlangen. Und ich würde mir einfach nur wünschen, dass man das eben auch ein bisschen berücksichtigt und vielleicht auch mal ein bisschen, die Sender, das habe ich öfters schon mal gesagt, bei Sky seinerzeit und auch in England, vielleicht sollten diejenigen, die diesen ganzen Zirkus finanzieren, auch mal so einen halben Schritt zurückgehen und im Zuge einer nachhaltigen Entwicklung sich vielleicht mal Gedanken machen, wird das immer so weitergehen? Vielleicht sollten wir mal einen Schritt zurückgehen und auch mal selber den
wieso
eigenen...
Wieso sollen denn die Sender zurückgehen?
Nein, dass die Sender sagen, pass mal auf Leute, ist alles schön und gut. Irgendwann mal überdrehen wir das Rad. Dass sie auch mal selber ihren Einfluss geltend machen und sagen, Leute, vielleicht müssten wir mal ein paar Spiele weniger auf der Uhr haben, weil wir das überdrehen. Mhm. Wir haben unser Wirtschaftssystem überdreht, sodass wir kurz davor sind, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Und wir sind auch dabei, die Basis des Fußballs kaputt zu machen. Irgendwann mal überdrehen wir das Rad. Und das machen wir die ganze Zeit immer nur im ökonomischen Interesse, weil wir meinen, wir müssen noch mehr Geld damit generieren. Funktioniert kurzfristig auch, aber irgendwann mal guckt sich das keiner mehr an, weil es immer teurer wird, weil du jetzt plötzlich drei Sender bezahlen musst. Früher konntest du, unser Kartellamt hat eingegriffen, weil nicht einer das alles anbieten darf, mit dem Erfolg, dass du jetzt drei verschiedene Sender bezahlen musst, wenn du Fußball gucken willst. Jetzt kannst du Sky bezahlen, jetzt kannst du DAZN bezahlen und jetzt kannst du doch bei Amazon was machen und wenn du Champions League gucken willst, demnächst hast du fünf.
Vergiss bitte nicht RTL, ja? Da warte ich auch RTL.
Genau, RTL ja. Auch nochmal. So, das heißt, da kannst du jetzt fünf Sender bezahlen. Das Kartellamt ist zufrieden. Irgendwelche Nerds in der Ecke sagen, ah, toll, das darf jetzt nicht mehr einer alleine machen. Und wer ist
also,
der
Gelangmeierte? Also da musst du natürlich auch mal die Gesamtrechnung aufmachen, was dann am Ende dabei rauskommt, was man bezahlt. Das einzige oder das wirkliche Problem ist ja eher diese Unübersichtlichkeit, und diese vielen verschiedenen Dinge, die Menschen jetzt tun müssen, gerade, ich will dir ja nicht zu nahe treten, du bist ja unser Technikmann, also du kannst das ja alles, aber ich glaube, so der ein oder andere, sagen wir mal, ab 70, der hat sicherlich so ein paar Schwierigkeiten, ne?
Für was jetzt?
Ja, das alles noch auf die Reihe zu kriegen, wo er was sehen kann, wie er was bestellen kann, wie er das da auf seinen Fernseher kriegt.
Also ist das auch scheißegal, ob der das jetzt kapiert oder nicht. Der soll, was soll er denn machen? Bei ja. Sportschau gucken oder so oder ja. Oder Sportstudio.
Dir ist das nicht scheißegal.
Also ich will es jetzt mal so sagen, wenn einer ein echter Fußballfan ist, dann möchte er nicht nur die Bundesliga sehen, dann möchte er auch die Champions League sehen. Aber das können sich viele Leute gar nicht mehr erlauben. Das geht ja gar nicht. Auch in England ist das so. Ich bin öfters da gewesen bei Stoke City und die Leute, die dort, der Mann, der mich gefahren hat, andere Leute im Nachwuchsbereich, die haben mir das da auch schon gesagt, das können wir uns gar nicht mehr erlauben, dieses ganze Zeug zu bezahlen. Das wird dann immer mehr elitär. Das gucken dann die Leute, die sich das erlauben können und leisten können. Und keine Ahnung, du musst dann Prioritäten setzen. Also das meine ich damit. Es ist sehr leicht, das Rad zu überdrehen, nur aus Gier und aus der totalen Fokussierung darauf, eben noch mehr Geld irgendwo rauszuschlagen. Und damit kann ich das Rad überdrehen. Und damit sind wir wirklich beschäftigt. Und die Premier League ganz besonders.
Ich finde, die Premier League an sich ist nicht das Problem, sondern das, was du vorher auch gesagt hast, das, was noch drumherum ist. Also ich glaube, die Premier League funktioniert wirklich hervorragend, auch mit den 20 Mannschaften. Aber das, was halt alles noch on top kommt, das ist, glaube ich, das größte Problem. Aber das lasst die Engländer mal unter sich ausmachen. Wir machen jetzt hier nochmal kurz ein paar Dinge, die ich immer noch aufgeschrieben habe, die wir kurz noch besprechen können vielleicht. Wer ist eigentlich Ricardo Pepi?
Also pass auf, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du möchtest jetzt den Sprung über den großen Teich machen. Bevor wir den, wohl, nee, komm, mach.
Wer ist Ricardo Pepi?
Ricardo Pepi ist ein Spieler, der, glaube ich, ich sehe es hier gerade, Reuter über Pepi, nicht zu viel aufhalsen. Ich denke an Lewandowski. Okay. 18 Jahre alt. Ricardo Pepi hat sich, der kommt irgendwie aus USA.
Dallas.
Die Dallas Mavericks,
der sieht ein bisschen genau, aus wie Dallas Mavericks, der kommt von den Dallas Mavericks.
Genau. Der sieht, also ich sehe hier ein Foto, der sieht aus wie Altintop so ein bisschen, ne? Einer der Altintop-Brüder, kann das sein?
Ja, möglich, möglich. Also ich war verblüfft, also der Name schwirrt ja schon die ganze Zeit durch die Gegend. Ich glaube, wir müssten eigentlich Schmattke mal anrufen, der hat bestimmt richtig gute Laune, weil der war ja wohl mit Wolfsburg relativ klar und relativ weit. Und dann kommt natürlich gleich die Verschwörungstheorie.
Okay.
Was liegt in der Nähe von Augsburg? Größere Stadt.
Du willst doch nicht sagen, dass Ingolstadt jetzt Augsburg sponsert. Oder meinst du, die haben dem ein Audi zur Verfügung gestellt, dass er
von Weil, Ingolstadt... Welche größere Stadt liegt in der Nähe von Augsburg? Noch größer.
Eine größere Stadt. München oder so?
Ja!
Sollte der nach 860 gehen, oder was?
Nee, nein,
was,
aber...
Was für eine Verschwörungstheorie? Klär mich auf, ich bin jetzt...
Ich meine, was ist doch klar, oder? Dass die Bayern da irgendwie mit drin hängen in dem Deal.
Wieso? Was ist
ja,
denn da?
Wieso? Weil wieso geht der Pepi für angeblich bis zu 18 Millionen Euro zum FC Augsburg?
Du meinst, dass Bayern den gekauft hat und ausgeliehen hat? Das müsste man das sehen. Dann müsste man das wissen, oder?
Ja, oder es ist vielleicht irgendwas gelaufen, von dem wir nicht wissen.
Ach, du glaubst, dass in der Bundesliga unter der Hand irgendwelche Deals gemacht werden, die
das
nicht
müsstest
offen...
Du, das müsstest du erklären. Du bist ja der Insider.
Du bist ja ganz durcheinander. Wir sind doch hier nicht bei irgendwelchen Steuer-CDs aus der Schweiz. Also das halte ich für ausgeschlossen. Solche Deals, die sind bei uns nicht möglich.
Okay.
Da müssen wir nach Bulgarien, Albanien, Griechenland und was weiß ich wohin gehen. Das halte ich für aus.
Also auf jeden Fall ist das für die Bundesliga, finde ich, eine gute Sache, dass man mal wieder so einen Jungen hat, auf den man sich freuen kann, wo man noch nicht weiß, was kann der eigentlich und ist der wirklich so gut und finde ich prima.
Ja, keine Ahnung, du wolltest ja eigentlich darauf hinaus, dass sich so einiges tut jetzt auch irgendwie in Richtung...
Ja, das ist wieder was anderes. Aber da finde ich jetzt erstmal war das Thema eher Bundesliga und Pepi. Auf der anderen Seite tut sich auch in der Major League Soccer irgendwie eine ganze Menge, von dem wir gar nicht wissen, was da eigentlich genau los ist. Zichos geht irgendwie von Köln nach Chicago.
Aber erst im Sommer, oder jetzt schon?
Ich glaube jetzt.
Ja?
Weil die Saison da irgendwie im Februar losgeht. So, und dann soll ein Herr Icardi angeblich bei Toronto 8 Millionen im Jahr verdienen können.
Du meinst Insigne oder Icardi?
Ich habe Icardi aufgeschrieben, meine aber Insigne. Moment, ich muss das hier nochmal durchschreiben.
Ist Icardi nicht bei Paris? Oder war der?
Ja, Insigne, richtig.
Insigne Neapel.
Wie du aufpasst, das ist wirklich, das ist schon stark.
Ja, weil ich meinen Bulletproof-Kaffee vorhin getrunken habe.
Ich habe da so eine kleine Falle gebaut und du bist nicht reingefallen.
Das halte ich jetzt für Gerüchte. Ich glaube, dass du noch ein bisschen durcheinander bist von dem Spaziergang mit deinem Hund.
Das kann auch sein. Also auf jeden Fall scheinen wir irgendwas verpasst zu haben, was da in Amerika los ist. Ich dachte mal, da kann man kein Geld verdienen, aber das scheint anders zu sein mittlerweile.
Ja, aber gut, ich meine, nur weil das irgendwo steht, wo steht das denn mit den 8 Millionen?
Ja, du weißt doch, wie das ist. Meistens ne, mit Rauch und Feuer, also das wird schon was dran sein.
Hat die Bild-Zeitung das wieder veröffentlicht?
Nein, das sind andere Quellen.
Ja, ist schon klar. Naja, du fällst immer wieder drauf rein. Ich meine, wenn es nach deinen Informationen gegangen wäre, dann wäre vor ein, zwei Jahren wäre Xavi Alonso Trainer von Borussia Mönchengladbach geworden.
Da warst du auch laut schon. Informationen von Sky Sport Italien, also wenn die nicht seriös sind, dann weiß ich es nicht, ja?
Nein, ist klar. Also ich meine, wir kennen
Oh, jetzt sind es aber schon 16 Millionen pro Jahr. Oh, es wird immer mehr.
Ja, Also wir kennen ja diesen Reflex, irgendjemand schreibt, das ist mittlerweile so, dass man etwas schreibt, ob es stimmt oder nicht. Und erstmal ist man der Marktführer und alle lesen das und sagen, boah, toll, super und so weiter. So, und dann hast du, wenn es dann stimmt, dann bist du auf der Sonnenseite. Wenn es nicht stimmt, interessiert auch keinen Menschen, weil
da
am nächsten
Tag. Da bin ich gleich beim nächsten. Kovac übernimmt Hertha.
Genau so, genau so. Ne, das war für dich auch schon so gut wie klar, aber kann ja durchaus sein. Ne, also
der wird da entlassen in Monaco, ne? Und dann?
Das muss ja einen Grund haben, also das ist ganz bestimmt.
Ja, und dann wird doch da ein Schuh draus, ne?
Vielleicht hängt auch Bayern da so ein bisschen mit drin, ne?
Das kann auch sein, ja.
Hoeneß, sein Bruder Dieter,
ja.
Hertha BSC-Vergangenheit,
ja.
Und so weiter. Also du kannst auch ein bisschen rumspekulieren. Wir werden immer, also es ist, das nervt mich komplett. Aber du hast recht, es ist irgendwas, wir müssen uns damit mal beschäftigen, was da los ist. Wenn ich das so richtig gesehen habe, Salary Cap, da geht es ja, glaube ich, nicht, oder vertue ich mich da jetzt mit Basketball?
Also pass auf, ich setze dich jetzt einfach mal unter Druck. Wir haben ja gerade eben gelesen, dass Steven Cherundolo, so wurde er damals, glaube ich, ausgesprochen, neuer Trainer ist von L.A. Mhm. Du hast beste Drähte zu ihm und ich sage jetzt einfach mal, wir haben den hier bald als Gast. Ewald.
Gerne. Also wenn wir müssen dann nur mal gucken, also wenn wir morgens um 10 Uhr
das ist ein Time Change, ja.
Aufnehmen wollen ja gut, also ich komme manchmal so durcheinander, aber ich habe irgendwie so gelernt, wir sind später, oder?
Ja klar.
Das heißt, wenn es 10 Uhr morgens
ist bei uns. Wenn es 2 Uhr nachts bei ihm. Oder 1 Uhr sogar, möglicherweise.
9 Stunden sind das bestimmt bis, vielleicht sollten wir warten, bis er mal an der Ostküste ist und ihn dann anrufen.
Ich glaube, in New York war der auch schon mal. Naja, Lirum Larum.
Ja, es ist auf jeden Fall, klär mich nochmal auf wegen dem Salary Cap.
Nein, also, da kann ich jetzt nicht mehr, da kann ich nicht mehr einsteigen.
Im Basketball ist es so, dass du, glaube ich, das ist nicht der Einzelne.
Nein, es gibt ein Gesamtetat pro Team.
Genau so, den darfst du nicht überschreiten, dann kannst du aber einzelne Leute, gut, das ist bei 12 Spielern irgendwie einfacher als bei so einer Fußballmannschaft. Aber
trotzdem erschließt sich mir das jetzt nicht, ich habe mir Toronto gerade mal angeguckt, da ist jetzt nichts Auffälliges bis hierhin. Ich weiß auch nicht, wie so ein Etat dann zur nächsten Saison erhöht werden kann.
War das nicht so, dass du beim, ich bin jetzt ein bisschen raus bei der MLS, aber war das nicht so, dass du irgendwie so ein Salary Cap hattest, 300, 400.000 Dollar, keine Ahnung, aber dass du ein oder zwei Outblinker, wie Hans Meyer immer gesagt hat, Outblinker von der Niederlande. Hans war ja Trainer in Enschede Twente und hat dann immer diesen Begriff Outblinker. Das ist eine Outblinker mit einer fantastische Prestatie.
Da wäre auf jeden Fall ein Outblinker, würde ich mal meinen. In Toronto.
Wie auch immer. Also,
wir werden das verfolgen. Vielleicht wissen wir nächste Woche wissen wir vielleicht schon mehr.
Ja.
Und zum guten Schluss möchte ich sagen, müssen wir noch kurz über Lukaku reden. Und das, wie ich finde, sehr gute Teammanagement von Thomas Tuchel in diesem Fall.
Das ist das vorletzte Thema. Ich habe dann gleich noch eins, aber dann sprich mal. Da habe ich mich jetzt nicht so mit beschäftigt. Aber
naja, gut, also der Tuchel sah, wie ich finde, schon wieder fast so aus wie zu Dortmunder Zeiten, als er nicht mehr so gut aussah. Sehr ausgemergelt, fast untergewichtig wirkend. Mhm. Das hat ihn, glaube ich, alles ziemlich fertig gemacht, was da so läuft mit Tauern, Verletzte und Corona und wen kann ich überhaupt aufstellen und wer kommt wieder und wer darf spielen, wer kann spielen und wie machen wir das alles. Und dann grätscht ihm noch Lukaku rein mit irgendeinem Interview für Sky Italia, wo er sagt, naja, und ich wollte mich nochmal entschuldigen und liebe Inter-Fans, ich habe mich nicht gut verabschiedet. Und in diesem ganzen Interview kam dann irgendwann aber auch eine Sequenz, ich bin ja eigentlich unzufrieden bei Chelsea und der Trainer will ja ein anderes System spielen und nur eine Spitze und ich nicht immer. Und So, kann man ja irgendwo ein bisschen auch nachvollziehen, dass Lukaku einen anderen Anspruch hatte. Aber ich habe gerade noch mal geguckt, der hatte A, Corona, der hatte B, auch eine, glaube ich, dreiwöchige Verletzung. Also so ganz erschließt sich das Gejammer nicht. Und dann ist halt die Frage, die erste Frage ist, warum macht er das Interview? Weil er ja eigentlich wissen muss, was daraus gemacht wird. Und das ist natürlich das, worauf Tuchel reagiert hat. Es gab natürlich Schlagzeilen ohne Ende. Es wurde auch verkürzt. Es wurden wieder Headlines gemacht, die nicht unbedingt passten. Aber das hat ja Lukaku hingelegt für die. So, dass die dann draus machen, am liebsten möchte ich zurück zu Inter, ist das eine. Was wirklich war, ist das andere, was genau gesagt wurde. Und vorm Spielen, das ist das, was Tuchel, wie ich finde, gut gemacht hat, hat er einfach gesagt, so, ich habe mit den Jungs aus der Kabine auch gesprochen, hat sie sicherlich auch oben das absegnen lassen und hat gesagt, so, in dem Spiel ist er einfach neben Kader, fertig. Und das ging gegen Liverpool. So, das war schon, wie ich finde, eine ziemlich große Entscheidung, aber auch die richtige, oder?
Das ist ein Zeichen von Stärke, wobei man die Frage stellen muss, hätte er gespielt, vielleicht hätte er eh nicht gespielt, aber und wenn er dauernd gespielt hätte vorher, dass man auf ihn verzichten kann, dann hätte er auch die Äußerung nicht gemacht. Aber nein, das sieht erstmal aus der Entfernung sieht das gut aus, muss ich sagen. Also eine klare Reaktion auf so ein Interview. Und wenn ich jetzt sehe, dass die beiden miteinander gesprochen haben, Lukaku sich entschuldigt hat, gut, das sind alles die Dinge, die man jetzt nach draußen verbreitet, aber so würde es dann normalerweise laufen. Ich meine, wenn jemand so einen Schritt an die Öffentlichkeit macht, dann bist du als Trainer, da siehst du immer schlecht aus, wenn du nicht klar reagierst. Das heißt, der Spieler lässt dem Trainer ja fast keine andere Möglichkeit oder dem Verein, als so zu reagieren, ne? Wenn der solche Äußerungen macht. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass dein Kollege von was, Sky Italien?
Ich glaube, ja.
Dass er dem gesagt hat, hör mal, was ist da eigentlich los bei Chelsea? Wir sind doch hier unter uns.
Kamera
dass
läuft,
das war aber. Dass eben ganz gar nicht klar war, dass das plötzlich in der ganzen Welt zu sehen und zu hören war. Nein, das ist, solche Dinge passieren halt und oft steckt eine gewisse Unzufriedenheit dahinter und auch eine Unterschätzung dieser Situation, was bestimmte Dinge.
Aber wenn ich mir jetzt mal angucke, der fängt an in der Saison, der startet immer. Dann ist er verletzt, ist logischerweise vier Spiele dann nicht dabei. Mhm. Dann kommt er aus der Verletzung raus, dann startet er nicht, was ja auch relativ normal ist. Dann hat er Corona und dann macht er in den nächsten zwei Spielen einmal 90 Minuten, einmal 45 Minuten. Wo ist jetzt das Problem?
Ja. Ist schon klar. Also wenn man das so sieht, dann kann man es manchmal nicht verstehen. Das ist schon richtig, aber gut. Das sind halt Einzelschicksale, auf die man als Verein und Trainer keine Rücksicht nehmen kann. Aber man muss es moderieren. Man muss mit den Leuten entsprechend sprechen und versuchen, das ist die Kunst einer Mannschaftsführung, eben darauf zu achten, dass es zu solchen Situationen nicht kommt, weil du dann wirklich fast keine andere Möglichkeit mehr hast zu reagieren. Deswegen ist es so wichtig, dass du als Trainer alle siehst, alle mitnimmst, alle abholst und auch hörst, was Leute sagen. Aber die Zeit hast du fast gar nicht. Ne? Du musst ja auch mal wenn du alle drei Tage spielst, dann musst du ja auch mal mit denen sprechen, die spielen. Du musst auch mal Einzelgespräche führen. Wenn du da jetzt noch alle 30 Leute im Blick haben willst, die da rumspringen hast bei den 18 Wettbewerben, das kriegst du gar nicht hin. Also so viel Brände kannst du gar nicht löschen, wie potenziell, wo es potenziell glimmt, weil eben nicht immer jeder spielt. Wobei man wirklich sagen muss, da gibt es so viele Wettbewerbe und so viele Spiele, dass eigentlich jeder mal irgendwie
zum Einsatz kommt. Also pass auf, die spielen morgen, glaube ich, nee, Mittwoch spielen sie Liga-Cup-Halbfinale gegen Tottenham. 5.1. genau. Dann ist FA Cup am Wochenende. Dann ist Man City in der Liga. Das alles wieder innerhalb von 10 Tagen.
Ja, freue ich mich.
Lukaku müsste einfach nur oder hätte einfach nur warten müssen, die Spiele kommen. Dann gibt es immer noch mal Champions League im Februar gegen Lille. Ja. Es ist, naja, gut. Spieler.
Haben wir das auch abgearbeitet? Ich würde gerne noch auf eine Sache hinweisen, wie das weißt du, haben wir doch schon besprochen, und zwar Afrika Cup.
Ah, ja, genau.
Wir haben ja jetzt den Afrika Cup vom 6. Januar bis 6. Februar, also jetzt fast einen Monat lang, 4 Wochen lang Afrika Cup. So, und ich habe eine Äußerung gesehen von Ian Wright. Na, der ehemalige Nationalstürmer und Topspieler von Arsenal über lange Jahre. Wir erinnern uns, die Älteren werden sich erinnern, Ian Wright, ein absoluter Topspieler, der gesagt hat, das ist schon immer so gewesen, dass der Afrika Cup komplett nicht nur unterschätzt wurde, sondern auch despektierlich behandelt wurde. Das ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich jetzt im Sommer irgendwie eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft habe oder ob ich im Januar in der Vorbereitungszeit von manchen Clubs oder aber in den Clubs, in denen liegen, wo keine Winterpause stattfindet, wo ich dann schon wieder spielen muss, dass ich dann eine Reihe von Leuten zum Afrika Cup abstellen muss. Ne? Ich erinnere daran, ich bin in Köln Trainer und musste seinerzeit, wie hieß er nochmal, Nationalmannschaft Kamerun?
Song? Rigobert Song?
Rigobert Song abgeben und noch irgendeinen. Als er aus dem Afrika Cup wiederkam, war ich schon gar nicht mehr Trainer. So, solche Dinge können auch passieren. Also das ist dann mitten in der Saison, hat das natürlich schon mal eine andere Bedeutung, aber der Ian hat sich beklagt und hat gesagt, naja, auch Sebastian Haller, der jetzt bei Ajax Amsterdam spielt, ist offensichtlich angesprochen worden, ob er nicht darauf verzichten will, dahin zu fahren. Ne? Und dann sagt er, ich finde das total respektlos, dass ich auf sowas verzichten soll. Wie gesagt, es gibt einen Unterschied, Januar oder Sommer ist schon klar. Und Ian Wright hat dann gesagt, man sollte sich mal vorstellen, dass irgendein Spieler aus England, das eben angetragen wird vom Club, verzichten wir darauf, für die Three Lions, also für die Nationalmannschaft zu spielen, was das für ein Sturm der Entrüstung hervorrufen würde so. Daraus hat David Bedürftig von NTV im Sport einen sehr schönen Artikel gemacht aus dieser Problematik und ich finde, dass er die Zusammenhänge sehr, sehr gut dargestellt hat. Ne? Also einmal diese Despektierlichkeit, mit der man seit langen Jahren schon immer mit dem Afrika Cup begegnet ist und wie gesagt Ian Wright zitiert hat und viele andere auch andere Spieler, die gesagt haben, ich möchte mein Land gerne vertreten, aber gleichzeitig hat er die Kurve gekriegt und hat gesagt, aber warum muss dieser Afrika Cup oder darf dieser Afrika Cup in Kamerun stattfinden? Das ist etwas, was ich nicht auf dem Schirm hatte. Also ich möchte Afrika Cup nochmal ganz kurz erinnern, CAN, kann ist, glaube ich, eine französische Abkürzung, keine Ahnung, wie heißt das? Cannes Competition Africain, keine Art, Coupe Africain
des Nations. Passt schon.
Des Nations, also genau, der und so weiter. Ich erinnere mich daran, als ich als Trainer anfing, habe ich immer zum Afrika Cup geguckt. Ich hab dort Spieler entdeckt.
Naja gut, damals war die Zeit auch noch ein bisschen anders. Da konnte man wahrscheinlich auch jemanden entdecken. Heute sind die natürlich alle bekannt, die da spielen, ne?
Ja, das ist schon richtig. Die spielen meistens schon in Europa. Damals habe ich da hingeguckt. Die spielten dann nigerianische Nationalmannschaft. Einige spielten in Europa. Ja, Amunike spielte damals bei Zamalek Kairo. So, dann kannst du plötzlich irgendwelche Leute entdecken. Also das ist schon immer so gewesen, dass das ein super interessanter Coup war. Aber zu einem Zeitpunkt, wo es irgendwie komisch ist. Und da kam dann der Vorschlag, ich weiß nicht, ob es vom David selber war, Bedürftig, zu sagen, aber wieso kann man denn da nicht mal drauf reagieren? Ich weiß gar nicht, ob er den Vorschlag gemacht hat oder ob das irgendwie im Orbit ist, zu sagen, naja, also der Afrika Cup findet ja in der Regel dann statt, wenn keine Europameisterschaft oder keine Weltmeisterschaft stattfindet. Wieso kann man dann nicht auch die Winterpause verlängern in bestimmten Ländern?
Ja, wo
die Frage ist jetzt nur mal so, ich weiß, was du sagen willst.
Ja.
dass man dann eben sagt, naja gut, dann spielt man eben nicht. Wir haben jetzt auch Kofi Kiré, ich glaube zur Nationalmannschaft von Ghana. FC St. Pauli ist nach Benidorm geflogen zum eine Woche Trainingslager. Kofi Kiré fliegt nach Kamerun. So, und also die zweigeteilte Artikel. Das eine ist die Despektierlichkeit dass man das ernst zu nehmen hat und dass man das auch zu respektieren hat. Das andere ist die Frage, wieso findet das in Kamerun statt? Und das hatte ich nicht auf dem Schirm. Hm. Dort ist offensichtlich seit 10 Jahren oder was weiß ich wie lange, sind bürgerkriegsähnliche Verhältnisse. Und das ist, ja, das ist schon, dort gibt es, das war mir auch nicht so ganz klar. Also die Historie ist so, dass das ja Ende des 19. Jahrhunderts bis 1916 offensichtlich unter deutscher Kolonialherrschaft war, Kamerun. Und im Zuge des Ersten Weltkrieges fiel Kamerun dann, offensichtlich 1916, wurde das aufgeteilt, so wie wir das großzügig machen als Kolonialmächte, zwischen England und Frankreich. Und dieser französische Teil, es gab einen französischen Teil und einen englischen Teil. Und der französische Teil hat offensichtlich 1960, wenn ich das jetzt richtig sehe, die Unabhängigkeit bekommen, der englische aber nicht. Offensichtlich gibt es dort ich weiß nicht, ob es eine Minderheit ist, bevölkerungstechnisch, aber zumindest zurzeit riesengroße Probleme, dass die dort eben auch, dass ein gewisser Landesteil unabhängig sein möchte, dass es dort kriegerische Auseinandersetzungen gibt, Menschenrechtsverletzungen, Hinrichtungen und so weiter und so fort. Und das seit langen Jahren. Mhm. Und das ist etwas, was, ich finde das auch unglaublich. Ich glaube dem David jetzt. Ich kann natürlich jetzt auch nicht auf die Schnelle alles Mögliche überprüfen. Aber das sind so Dinge, die du hier gar nicht so mitkriegst. Das zahlt so ein auf das, was der Ian Wright gesagt hat. Der Afrika Cup interessiert keiner so. Wieso? Klar, vielleicht bin ich auch nicht informiert genug, aber diese Dinge.
Der läuft ja immer so ein bisschen nebenbei. Und ich glaube, dass eins der grundsätzlichen Probleme ist halt wirklich die Zeit. Also, natürlich ist es das Problem, wann willst du das im Sommer machen? Also willst du das gegen die WM machen? Willst du das gegen die EM machen? Ja, also die einzige Chance ist ja eigentlich, das dann in einem Jahr zu machen, wo du weder EM noch WM hast.
Naja, das Problem ist offensichtlich, dass du im relativ wenig Länder hast im Sommer, wo du halt auch vernünftig spielen kannst. Ne?
Klar.
Also da müsstest du nach Südafrika gehen, sagen wir mal, da wo es eben andersrum ist, im südlichen Afrika, wo du dann eben kühlere Verhältnisse hast im Sommer, so wie in Argentinien halt auch zu dem Zeitpunkt. Aber das ist jetzt nicht für mich nicht der Punkt. Ich wollte
naja, gut, sagen, du könntest du natürlich aber eine ganz andere Aufmerksamkeit für den Wettbewerb bekommen.
Nein, das
so,
ist klar, aber
so ist es weltweit einfach unterm Radar und das führt dann halt auch zu den Dingen, die jetzt so passiert sind in den letzten Monaten, unter anderem.
Ich wollte eigentlich auch was anderes hinaus. Ich wollte darauf hinaus, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, ich wollte darauf hinaus, dass bestimmte Dinge unterm Radar laufen. Wenn ich Arte gucke, was natürlich auch französische Wurzel zurückgeht, dieser Sender, die beschäftigen sich mit Dingen, die du bei uns im Fernsehen, da musst du schon wirklich gucken, in der Mediathek, ARD, ZDF, da musst du wühlen, da findest du irgendetwas, aber so, dass das wirklich in unserem Fokus ist, was dort in Afrika passiert, Jetzt, da rede ich jetzt nicht nur vom Afrika-Cup, sondern da rede ich von den Problemen in Afrika, die dann auch unterm Radar laufen. Und ich war entsetzt, als ich das gelesen habe, dass ich jetzt, wo ich jetzt glaube, dass ich mich schon mit so Dingen beschäftige, dass ich das noch nicht mal auf dem Schirm hatte, was dort jetzt in Kamerun passiert. Und das ist auch wieder ein Zeichen dafür, wie wenig wir uns dafür interessieren. Wir interessieren uns für uns selber, für unsere kleinen Probleme hier. Wir haben das mit zu verantworten. Diese Probleme, unter denen ganz Afrika leidet, haben die westlichen Länder durch den Kolonialismus mit zu verantworten. Wir haben diesen Kontinent unterworfen, kolonialisiert, unter uns aufgeteilt, dann in irgendwelche Unabhängigkeiten entlassen, ausgeplündert wirtschaftlich bis zum geht nicht mehr. Und unter diesen Folgen, da sind Striche gezogen worden, verstehst du? Die Länder sind aufgeteilt worden durch Völkergruppen hinweg, durch Bevölkerung, die gar nichts miteinander zu tun hatten, wodurch bis heute in vielen Ländern riesengroße Konflikte mit Toten, mit Bürgerkriegen und was weiß ich nicht, was alles. Das ist das eine. Das zweite ist diese wirtschaftliche Ausbeutung bis zum Abwinken, der trotz der Unabhängigkeit vieler Länder bis heute anhält. Und der dritte Punkt ist, dass diese Länder, die mit zu den Ärmsten auf der Welt gehören, am meisten unter unserer Wirtschaftsweise leiden. Unter Dürren bis zum geht nicht mehr, unter Hunger, unter übermäßiger Hitze und Dürren, die wir durch unsere Wirtschaftsweise und durch den Klimawandel erzeugt haben. Das heißt, diese Länder, die am allerwenigsten, dieser Kontinent trägt am allerwenigsten von sämtlichen Kontinenten mit großem Abstand dazu bei, dass wir eine Klimaerwärmung haben mit den damit verbundenen Folgen, leiden aber am meisten darunter. So, das waren die Gedanken, die ich dann hatte. Nicht nur, dass der Afrika-Cup unterm Radar läuft. Klar. Sondern Afrika läuft auch unterm Radar. Die haben es selber zu verantworten, gucken gar nicht so genau hin und die müssen dann gucken, wie sie damit klarkommen. Also das ist schon, muss ich ehrlich sagen, das ist harter Tobak und ich bin mal gespannt. Ich kann nur hoffen, dass man da mal ein bisschen genauer hinguckt und jetzt nicht nur, weil Afrika Cup ist. Jetzt guckt man hin. Vielleicht werden jetzt Leute aufmerksam und sagen, naja, guck mal, jetzt fahren Spieler von uns dahin, aber das kann ja nicht der Punkt sein. Dort sterben Menschen. Da kannst du nicht Leute zum Fußballspielen hinschicken, normalerweise. Das musst du
wenn,
dann
sagen. Wenn es denn so ist, und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist genauso, wie du sagst, ne? Wir kriegen gar nichts davon mit.
Ja.
Wir wissen nicht, was da läuft.
Ja, aber warum?
Ja, warum?
Ja, weil es dann offensichtlich keinen interessiert oder unsere wirtschaftliche Interessenslage nicht so ist. Nigeria wäre schon wieder was anderes. In Nigeria gibt's Öl. Ja. Was gibt's in Kamerun? Ich habe keine Ahnung. Also tut mir leid, dass ich da jetzt nochmal drauf eingehen musste. Aber das lag mir auf der Seele und ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Antwort darauf. Aber es wirft so ein bisschen Schlaglicht auf die Art und Weise, wie wir hier die Welt sehen und wie wir unsere eigenen kleinen Probleme hochsterilisieren, wie man neudeutsch sagen darf. Und kann nicht so genau hingucken, was richten wir ansonsten an. Ich kann nur hoffen, dass wir diese Gesamtverantwortung auch für die Welt an sich, dass wir das jetzt langsam als westliche Länder in den Griff bekommen und wirklich ernsthaft versuchen, das umzusetzen.
Gut, ein nachdenklicher Start ins Jahr 2022, auch das gab es, aber wir haben ja auch ein bisschen gelacht. Ne? Es ist halt nicht nur Zerstreuung hier.
Nein,
das ist natürlich nicht nur Zerstreuung.
Gut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob am Freitag überhaupt das Spiel stattfindet.
Natürlich Bayern München gegen.
Das findet statt. Ich hab gelesen, Bayern München braucht 9 Profis, die spielberechtigt sind, also mit Profivertrag und ein Torwart muss dabei sein und der Rest können irgendwie, keine Ahnung, spielberechtigte Vertragsamateure sein Und dann muss man antreten, oder was? 13, 14, 15 Spielberechtigte muss er haben, oder was?
Ich glaube 14. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Spiel zumindest stattfinden wird. Was ja, so kommt in den nächsten ein, zwei Wochen, ja, warten wir mal ab.
Gladbach hat ja auch drei Leute zu beklagen, wenn ich das richtig gelesen habe, über 30 Spieler jetzt schon oder 30 Spieler in der Bundesliga infiziert. Und in der zweiten Liga haben wir das gleiche Spielchen. Es ist sehr, sehr schade.
Ja.
Lass uns schauen, wie sich das Ganze entwickelt.
Genau. Kommt gut rein noch in diese Woche. Das ein oder andere zum Nachdenken war mit dabei heute. Das ein oder andere unterhaltsam hoffentlich auch. Macht's Beste. Und nächste Woche gucken wir mal, was sich getan hat am Wochenende so. Ne? Bis dahin.
Tschüss. Genau so. Alles Gute, Leute. Tschüss.